Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich, mit mir Jonas Zietgen und mir gegenüber natürlich auch der wunderbare Yannick Schubert. Moin.
Moin, hi.
Und wie Yannick in der letzten Folge schon so schön angeteasert hat, ne, wir sind ja richtig professionell, wir teasen ja mittlerweile an, haben wir einen fantastischen Gast da, nämlich den lieben Hans. Moin.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super gerne. Es freut uns riesig, dass du hier bist. Ja. Und Yannick, lass uns doch direkt mal so starten, dass du kurz die Vorstellung von Hans übernimmst und unseren lieben Zuhörern mal sagst, wer das überhaupt ist, der da heute mit uns spricht.
Ja, bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Ja, so Hans, ich stelle dich nochmal im Ganzen vor, ne? So korrekt wollen wir ja sein. Du bist Hans Kronenberg, wir haben jetzt vorhin nur den Vornamen gesagt. Du warst oder bist unter anderem Head of SEO von Chefkoch. Ich glaube, das ist fast jedem ein Begriff. Und ich glaube aber auch, dass du selbst, würde ich mal behaupten, jeder, der sich SEO schimpft, hat von irgendwie mal von dir gehört. Du bist Gründer und Inhaber von GPT Insights. Ich würde mal sagen, es ist eine Website, bei der man sehr viel über LLMs, über KI-Sichtbarkeit und dem ganzen technischen Drumherum sehr viel lernen kann. Da habe ich schon selber viel gelesen und viele Beiträge von dir gelesen. Du teilst viel auf LinkedIn dazu und du hast jetzt seit neuestem einen Standard entwickelt, über den sprechen wir unter anderem nachher, nämlich den Grounding-Page-Standard. Und deswegen hast du auch eine Webseite dafür ins Leben gerufen, nämlich die groundingpage.com, werden wir alles in den Shownotes verlinken. Deswegen bist du, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansprechpartner für alles jetzt rund um das Thema LLM, KI-Sichtbarkeit und Co. Und ich glaube auch, dass du da, oder ich bin der Meinung, dass du da einer der führenden Personen mittlerweile bist. Und deswegen folge ich dir sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Möchtest du irgendwas noch dazu ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas falsch gesagt? Musst du mich korrigieren?
Kannst du an der Stelle gerne machen. Alles komplett falsch. Nein, war glaube ich, alles Wichtige dabei.
Danke.
Sehr gut. Ja, das ist ja super. Wie Yannick schon sagt, also ich folge dir auch schon ewig. Ich glaube, du warst einer der ersten Namen, die ich gelesen habe, als ich mich so richtig intensiv angefangen habe, mit SEO zu beschäftigen, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Und deshalb wird uns auch jetzt zum Einstieg mal super brennend interessieren, wie du die aktuelle Entwicklung der gesamten SEO-Bubble so siehst, weil SEO ja nicht mehr SEO ist. Wir haben jetzt Geo oder haben wir SEO und Geo oder was auch immer wir jetzt haben. Wie siehst du da aktuell den Shift? Siehst du das als was, das wirklich in der Entwicklung völlig einzigartig und neu ist oder eher etwas, wo du sagst, naja gut, SEO hat sich immer schon verändert, so viel Neues ist es jetzt auch nicht?
Ja, ich glaube schon, dass ein sehr großer Shift ist. Also wie man es nennt, finde ich jetzt ziemlich egal. Soll jeder nennen, wie er es will. Ich glaube, Geo hat sich inzwischen relativ eingebürgert, obwohl das semantisch natürlich schwierig ist, weil es eigentlich schon besetzt ist. Ich selbst nenne es gerne AI-SEO, aber wie gesagt, ist eigentlich nicht wert, lange drüber zu diskutieren. Spannender ist, was es bezweckt. Und ja, ich sehe da schon einen Riesenshift, weil es grundsätzlich anders funktioniert. Also eine Sache, die uns bewusst sein muss, die, glaube ich, am Anfang die SEO-Szene auch nicht so wahrhaben wollte und ich glaube teilweise immer noch nicht so wirklich verstanden hat, ist, dass wir keine Klicks aus dem System erwarten dürfen. Also es ist nicht mehr ein Performance-Channel wie SEO. Es ist eher die Ausnahme, dass die Nutzer mal auf eine Quelle klicken. Also es gibt da verschiedene Studien, aber die No-Click-Ratio, also dass keiner draufklickt, liegt so irgendwo bei 95-99%. Weil diese Systeme im Prinzip ja selbst die Antwort sind und selbst den Search Intent beantworten. So für alle Plattformen, die jetzt direkt auf Traffic angewiesen sind und vielleicht irgendwie werbefinanziert sind, ist das natürlich eine Herausforderung, weil da muss man sich dann ernsthaft Gedanken über das Businessmodell machen oder ob man Strategien macht, dass man das umgeht, irgendwie Direct Traffic kriegt, die Kunden näher an sich bindet. Es ist nicht so, nur weil es dort auch irgendwie Quellen und Links gibt, dass da schon irgendwie das Gleiche ist, sondern das ist wirklich ein massiver Shift. Und wir alle wissen nicht, wie lange das dauert, so eine Transformation. Also ich denke schon, dass es klar in die Richtung geht. Natürlich Stand heute, also damit es nicht falsch verstanden wird, ist SEO immer noch mit Abstand der wichtigste Kanal. Aber man sieht, es wird jetzt wahrscheinlich auch jedes Jahr ein Stück weniger. Wie schnell das geht, also ich traue mir da keine Prognose zu. Ich glaube, in 10 Jahren haben wir sicherlich eine sehr andere Welt. Ob das jetzt irgendwie 2, 3, 4 Jahre dauert, ich weiß es einfach nicht. Was uns, glaube ich, zurzeit so ein bisschen Zeit verschafft, sind halt die etwas älteren Generationen. Es gibt eine aktuelle Studie, ADZF Medienstudie, die ja jedes Jahr dann eine recht große Umfrage machen. Die haben dies in der letzten Ausgabe erstmals auch die Chatbot-Nutzung abgefragt. Da sieht man eben, wie das innerhalb der Altersklassen verteilt ist. Also bei den unter 30-Jährigen ist die Nutzung über 50%. Da ist das schon praktisch Standard. Also wer irgendwie zur Schule geht oder studiert, ich glaube, der nutzt natürlich irgendwie ChatGPT. Bei den über 50-Jährigen ist es unter 10%. Wir wissen natürlich, dass die einen großen Anteil an der Bevölkerung haben und die werden sicherlich diesen Wandel so ein bisschen verzögern. Die sind da so ein bisschen die träge Masse, die uns Zeit verschafft, da Businessmodelle zu transformieren. Wird spannend zu sehen, wie schnell das dann wirklich von den Nutzern angenommen wird. Aber es gibt einfach Bereiche von Websites, die ein LLM oder ein Chatbot einfach besser erfüllt. Also die agieren ja viel so als Berater, als Coach, geben dir da fertige Antworten direkt für deinen Kontext, was eine Website so nicht leisten kann. Also ganz einfaches Beispiel, was du immer gerne nehmen. Früher hast du vielleicht bei Google gesucht, irgendwie gib mir eine Vorlage für einen Lebenslauf oder für ein Bewerbungsschreiben, hast dann irgendwie eine PDF runtergeladen und versucht das dann für dich da umzuschreiben. Heute erstellen die dir halt direkt den Lebenslauf oder das Bewerbungsschreiben. Ja. Und diese Erwartungshaltung ist größer geworden, also muss viel, viel nutzerorientierter sein. Das ist im Prinzip so Hyperpersonalisierung. Und das erwartest du für alles, für deinen Ernährungsplan, für deine Finanztipps, für was weiß ich was. Oder jetzt euer Gebiet, irgendwie WordPress-Tipps oder so, bevor ich mich da irgendwie durch 10 Seiten schlage und versuche selbst da die Lösung zu finden. Können die mir direkt halt sagen, irgendwie, du musst da irgendwie dies und das klicken und das so einstellen. Da kommt man oft recht weit. Kann auch eine Sackgasse führen. Ihr habt mir da aus einer Sackgasse geholfen. Vielen Dank nochmal.
Gerne.
Weil ich da so Vibe-Coding-artig mein WordPress eingestellt habe und irgendwann war es dann doch ziemliches Chaos. Aber man kommt doch halt relativ weit damit, ne?
Ja. Wenn ich, Janik, kannst du diese kurz merken, die Frage? Ich will nämlich auch noch eine reinwerfen. Wo siehst denn du dann den für die Zukunft, also ich rede jetzt wirklich von der Zukunft, den Wert von Geo? Wenn wir davon sprechen, dass der Wert des SEO bisher stark gemessen war an Klicks, wobei wir auch in dem Podcast oft darüber geredet haben, dass Klicks natürlich nicht die End-KPI sind, die man nehmen sollte, weil die bringt ja am Ende genauso wenig wie Likes auf einer Social-Media-Plattform. Aber trotzdem waren natürlich Klicks das, was dann zu Umsatz geführt hat. Wo siehst du denn dann für die Zukunft, wenn es dann soweit ist, dass wir diesen Einbruch der Klicks noch intensiver haben werden, als wir ihn jetzt haben, wo siehst du da den Wert von Geo noch?
Also für mich ist es ein Brand-Channel, dass du dort als Entität genannt wirst. Also die Grundlogik, was da anders ist, bei SEO optimierst du ja im Prinzip Dokumente für Keywords, die dann irgendwie in einem Ranking auftauchen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wirst du dann da geklickt. Bei Geo geht es darum, um Entitäten, also Personen, Produkte, Orte, Veranstaltungen, was auch immer, alles Entitäten sind. Und die Frage ist, wird deine Entität genannt, ja oder nein? Und also das Nennen ist ja da meist im Prinzip eine Empfehlung. Und dann natürlich auch die Frage, wie wird sie genannt, also mit welchen Features, mit welchen Eigenschaften. Und wie gesagt, das ist dann dieser beratende Teil. Also wenn man fragt irgendwie, was für ein WordPress-Plugin soll ich denn da benutzen oder zu welcher Bank soll ich gehen, was für eine Versicherung soll ich nehmen, lohnt es sich irgendwie eine Kranken-Tierschutzversicherung zu machen, was ist die beste Messe für SEO oder sonst was. Diese Empfehlungen sind natürlich dann wirksam. Und irgendwie, also wenn es echte Produkte sind, die es im echten physikalischen Leben gibt oder auch Dienstleistungen, irgendeinen Weg finde ich dann ja schon dahin. Also wenn mir das LLM empfiehlt, irgendwie nimm das WordPress-Plugin für keine Ahnung, E-Mail oder Formular oder sonst was. Vielleicht klicke ich da auf den Link oder sonst tippe es vielleicht nochmal bei Google ein und suche es irgendwie. Also irgendwie komme ich dann da schon hin. Da geht es erstmal darum, überhaupt genannt zu werden, praktisch in dieses Evoked-Set reinzukommen, in das Auswahl-Set. Und natürlich irgendwie möglichst positiv genannt zu werden. Und wie das so bei Brand-Channels üblich ist, wahrscheinlich die Hälfte der Maßnahmen, die man macht, sind wirkungslos. Man weiß noch nicht, welche Hälfte. Und ja. Da wird man das einfach nicht mehr so sauber messen können wie in der Vergangenheit. Also man spricht auch von einem messy middle. Also das ist so dieser typische Funnel, der ist halt nicht mehr so klar. Und dann geht es auch vor und zurück und nochmal vergewissern. Aber wie gesagt, wenn du echte Produkte oder Dienstleistungen hast, irgendwie wird am Ende des Tages der Kunde dann schon zu dir kommen, auch wenn du gar nicht mehr genau den Weg nachverfolgen kannst.
Da habe ich noch eine Anschlussfrage, die wollte ich dir gerade eben schon stellen. Jonas ist reingekretscht, aber die passt immer noch gut. Weil wir reden oft über Ratgebern, über Thought Leadership Content, über irgendwelche Blogseiten und bei SaaS-Unternehmen, die damit viel natürlich auch Traffic in der Vergangenheit eingesammelt haben oder über Sales-Seiten, so Leistungsseiten für eine bestimmte Software oder so mit Features. Ich weiß, du kommst jetzt nicht ursprünglich, glaube ich, aus dem E-Commerce, aber wie ist denn so deine Einschätzung Richtung E-Commerce? Ich meine, ist so vielleicht nur noch, immer noch ein bisschen anders wie das normale SEO für Ratgeber, Content und so weiter. Da merkt man, also ich in meinen Projekten jedenfalls merke davon noch nicht ganz so die krassen Effekte wie zum Beispiel bei Richtung Ratgeber oder bei SaaS-Unternehmen, die viel über Ratgeber den Traffic eingesammelt haben. Bist du der Meinung, das wird auf jeden Fall auch noch diesen Impact haben, den es auf das restliche SEO haben wird? Oder glaubst du so bei E-Commerce, ne, die Leute wollen shoppen, die wollen kaufen, die suchen Produkte, dass da insgesamt der Effekt von KI auf den Traffic und auf den organischen Umsatz, der bisher über SEO kam, ist eher noch ein bisschen geringer? Oder wie ist denn da deine aktuelle Meinung dazu? Oder hast du da
eine? Musst du so ein bisschen differenzieren. Also A, was für ein KI-Suchsystem du da nutzt und B, auch die Branche. Also es gibt ja schon Berichte, dass bei einzelnen Unternehmen über die KI mehr Traffic kommt als jetzt über Google. Aber das sind schon sehr spezielle Nischen. Also wenn gerade so im Bereich Software hast du oft so kleine, gute Speziallösungen und du wirst das gar nicht, wie du danach suchen müsstest. Mhm. Wenn du so eine KI befragst, kann die dir wirklich sagen, pass auf, da gibt es ein so ein Template, das ist genau das Richtige für dich. Oder da gibt es irgendwie einen Kosten. Ich hatte das letzte Woche noch, da brauchte ich halt eine kurze, einfache, schnelle Lösung. Und das war im Prinzip ja so ein Formular-Tool, womit ich dann einfach sich jemand eintragen konnte in der Datenbank, für das eingetragen und gesagt, pass auf, hier gibt es eine kostengünstige, kostenlose Lösung, die auch technisch total einfach umzusetzen ist. So auf Also ich bin der BWLer, nicht der Techniker, das kriegst du auch noch hin. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich da danach hätte suchen müssen, so in der Form. Oder dann kommen da halt irgendwelche Riesenlösungen, die total überdimensioniert gewesen wären. Dafür sind die wirklich super. So, ja, in anderen Produktbereichen ist das sicherlich deutlich weniger. Aber es sind oft so die Showcases, die dann gezeigt werden. Aber da, das, ja. diese Techniklösungen, die korrelieren natürlich auch extrem stark mit der Nutzerschaft von ChatGPT. Also das sind natürlich dann eher so die sich jetzt schon irgendwie im Online-Business bewegen und da irgendwie Interesse an solchen technischen Lösungen haben. Das gehört gerade da so ein bisschen zusammen. Was anderes ist zum Beispiel, wenn du direkt jetzt bei Google suchst, da gibt es so ein paar, also gerade bei vertikalen Suchen, also sowas wie E-Commerce, aber auch Rezepte, Wetter, Hotels, da gibt es seit Jahren eingespielte Formate von Google. Die sind oft dann auch recht bildstark, also dass du zum Beispiel irgendwie Rezeptkacheln hast, so beim E-Commerce schon direkt diese Product-Grids hast.
Ja.
Und man sieht, Google testet da durchaus auch diese AI-Antworten, aber die setzen sich dann meist nicht dagegen durch, weil dann einfach so eine Textbox dagegen so ein bisschen langweilig ist und das andere, wie gesagt, ja auch schon hochoptimiert ist. Deswegen gibt es dann so einzelne Segmente, wo du es wahrscheinlich nicht stark merkst. Wohingegen in anderen Segmenten, die eher so rein wissensbasiert sind, also Gesundheit ist da sicherlich mit das stärkste Segment, du dann schon bei den Plattformen deutlich irgendwie 50-60% Klickeinbrüche feststellen kannst. Ne?
Also ich glaube, es liegt immer so ein bisschen auch an den Menschen, ne? Weil ich gucke ja jetzt seit mittlerweile ein paar Monaten sehr, sehr fokussiert bei zum Beispiel meiner Frau oder meiner Mutter oder irgendwelchen Freunden, wie die mal nach Produkten googeln oder wenn die irgendwas googeln, wie die damit interagieren. Und dann, ich merke immer wieder, zum Beispiel meine Frau, die hat ChatGPT Claude auch mittlerweile alles auf dem Smartphone installiert, auf meinem Drängen hin, dass sie sich da halt mal aktiv damit beschäftigt. Ich merke aber immer wieder, dass die einfach schnell auf Google, ne? Ich brauche jetzt dieses und jenes Produkt. Oder zum Beispiel jetzt, wir brauchten irgendwie so Übergangsschuhe für unsere kleine Tochter. Und dann brauchten wir also wasserfeste Schuhe, die sie auch in die Kita anziehen kann. Und der erste Gang war auf Google, ne? Wasserfeste Kinderschuhe. So. Und dann siehst du, okay, dann kommen die Product Grids, die Google Ads sind sehr, sehr präsent, werden meistens als erstes zum Beispiel von meiner Frau geklickt. Und ich frage mich immer, ne, also und dann gehe ich mal auf Gemin, beziehungsweise ich gehe in den AI-Mode und dann kriege ich da so 2-3 Empfehlungen und sehr viel Text, ne, worauf ich achten soll, worauf ich achten muss unbedingt, ne, Materialempfehlungen, bla bla. Und dann kriege ich noch so 2-3 Produkte dann angezeigt. Und dann denke ich mir immer, ich weiß aber zum Beispiel, meiner Frau würde es nicht reichen. Die will ein paar Produkte mehr, die will ein bisschen vergleichen, die will verschiedene Schuhe, verschiedene Farben, verschiedene Formen. Glaubst du, dass in der nahen Zukunft, so in den nächsten 6 bis 12 Monaten, da irgendwie noch stark nachgeliefert wird? Weil ich mich immer frage, ob Google da wirklich nachliefern will oder ob Google vielleicht sagt, okay, in der nahen, mittleren Zukunft, wir platzieren so die Ads, dann platzieren wir die Product Grids, das reicht uns erstmal, bei allem anderen nehmen wir den, versuchen wir auf den AI-Mode zu gehen, damit wir die Leute bei uns halten. Es gibt ja dieses Agentic Commerce, wo anscheinend auch Google sehr aktiv dahinter ist jetzt und neue Sachen entwickelt oder rausbringen will. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze so Richtung E-Commerce? Ich weiß jetzt nicht dein Kerngebiet, aber so das, also was du verfolgt hast.
Ich bin sicher, da wird es auch viel Dynamik geben, aber man muss ja mal auch schauen, wie die Nutzer es annehmen. Also ich glaube, wenn du Top-of-Funnel suchst, dann kommen jetzt auch schon viele AI-Overviews, wenn du nicht direkt so nach dem Produkt suchst. So praktisch erstmal beraten, welche Produktarten überhaupt vielleicht in Frage kommen und wofür die geeignet sind und wofür nicht. Also ich glaube, wenn du fragst irgendwie, was sind die besten Gravel-Bikes, also kriegst du wahrscheinlich schon ein AI-Overview. Also wenn es irgendwie Testberichte und Ähnliches gibt. Klassisch starten ja eigentlich fast mehr Leute bei Amazon die Produktsuche als bei Google, weil das für die meisten noch hilfreicher ist, man da die Produkte kriegt und sich da ganz gut auskennt und viele es einfach mögen, irgendwie, die haben da ein Konto, die wissen, wie Amazon funktioniert, die wissen, die können das immer problemlos umtauschen und im Zweifel zahlst du vielleicht sogar 5 Euro mehr, weil du einfach weißt, da habe ich keinen Hassel, darauf kann ich mich verlassen. Das ist so ein bisschen typenabhängig. Es gibt eine Studie von Kevin Indig, der hat mal die Nutzung von AI-Overviews analysiert. Also hat da wirklich, ich glaube, 30, 40 Probanden, die haben die wirklich gefilmt und interviewt dann bei jedem Klicks irgendwie, was machen sie. Da war im Prinzip eine, ja, die Click-Through-Rate auf die Quellen war, glaube ich, annähernd 0%. Sie haben nur da geklickt, wo es wirklich dann die Aufgabe war, irgendeine Shopping-Aufgabe, da musst du ja am Ende in den Shop klicken. Aber genau da setzen jetzt natürlich auch die ganzen Systeme an, dass die praktisch den Warenkorb in die Systeme holen. Ist, glaube ich, jetzt noch nicht perfekt umgesetzt. Das wird aber sicherlich in Zukunft noch besser werden und da muss man sehen, wie stark die Nutzer drauf eingehen. Ich glaube, das hängt auch stark vom Produkt ab. Also ich weiß auch nicht, ob ich einen Agenten irgendwas einkaufen lassen wollen würde. Also ich glaube irgendwie eine Jeans oder so würde ich den jetzt nicht kaufen lassen. Da würde ich schon vorher gerne nochmal sehen, irgendwie, ob mir die Farbe gefällt oder, Also ich glaube, es reicht nicht zu sagen, die soll blau sein. Da gibt es dann ja schon große Unterschiede. Es gibt so verschiedene Produktkategorien. Also das unspektakulärste Produkt, was man kaufen kann, sind Büroklammern.
Sehr unspektakulär.
Also ja, da kannst du auch nicht gut irgendwie Content drüber schreiben. Also Irgendwie die zehn besten
ganz viele Ideen, aber keine davon zielführend, alle nur extrem lustig.
Die 10 besten Hacks, wie du Papier zusammenheftest. Also da geht's wirklich, also sowas kannst du dem Agenten gut überlassen, zu sagen, pass auf, hier, meine Büroklammern sind leer, bestell mal welche nach und das ist dir ziemlich egal, woher die kommen und da bist du vielleicht froh, wenn du den Job los bist. Bei anderen Sachen ist es dann schon irgendwie emotionaler oder ist nicht ganz egal, was da kommt. Und da muss man gucken, wie gut beratend die dann auch sind. Ich habe letztes Jahr noch einen spannenden Vortrag gehört auf der Rheinwerk, DMC in Köln war das. Da hatte die Katharina Stapel vorgestellt, die hatte dort, ich glaube es war Miele oder Bosch, weiß gar nicht mehr, beraten, in Bezug auf Waschmaschinen einkaufen und hat halt dann die Daten gesehen und die hat eine Conversion Rate von 1% auf der Seite. Ne? Das ist praktisch nichts. Und wenn man überlegt, die Leute, die auf diese Seite kommen, die haben ja schon einen klaren Intent. Also du stehst da nicht morgens auf und denkst, oh, das ist mir so langweilig, ich besuche mal die Waschmaschinenseite von Miele. Sondern, also du hast ja wahrscheinlich schon Interesse, so ein Ding zu kaufen. Bloß die Seite ist halt so wenig, geht die auf die Leute ein. Also kriegst dann da irgendwie 100 Waschmaschinen angezeigt. Die haben alle ganz komische Namen, WD35F GX2. Das sagt dir schon mal nichts und dann steht da irgendwie ja 7 Kilo Zuladung, 9. Du weißt nicht, wie viel brauche ich denn? Ist das viel oder ist das wenig? Und irgendwie so und so viel Dezibel Lautstärke, das kannst du auch nicht einordnen. Erschreckt sich da dein Hund oder nicht? Das ist, die gehen eigentlich überhaupt nicht auf die Bedürfnisse und den Wissensstand der Nutzer ein, um dir da irgendwie eine Orientierung zu geben. Und das machen so LLMs schon deutlich besser, ne? Dass die einem das erklären und dann relativ schnell eingrenzen, was da vielleicht für dich ein passendes Modell ist.
Ja, fantastisches Beispiel dazu. Ich habe mir gerade gestern dieses neue Mikrofon gekauft, das du ja, glaube ich, da auch hast, wenn wir das richtig erkennen. Das Shure irgendwas genau. 7, oder? Ja, und ich habe auch gedacht, so ja, ich will ein neues Mikro, weil bei meinem, das Yannick auch hat, das Rode Podcast, das ist auch super, aber du musst halt echt nah dranhängen, sonst ist die Qualität mager. Also sobald du 10 Zentimeter weg bist.
So Nase so halb dran. So.
Ja, weil wenn du 10 Zentimeter weg bist, ist die Qualität mager und dann habe ich das auch einfach in Claude reingeworfen, weil Claude weiß eh alles über mich und läuft sowieso den ganzen Tag auf dem Rechner. Und dann waren wir innerhalb von 2 Prompts und die waren nicht irgendwie krass klug, die Prompts. Ich habe halt gesagt, was ich schon habe und was mich dran stört. Und dann war ich sofort, hat er mir den Shure empfohlen und noch 2 andere. Und dann habe ich nochmal 2 Rückfragen gestellt und dann habe ich das Ding über Amazon gekauft. Also das, was du sagst, ist, glaube ich, schon jetzt für die Leute, die KI und LLM schon nutzen. Und das haben wir ja schon eruiert, dass es noch nicht alle sind. Da ist schon viel Wert drin und hätte Claude jetzt die Fähigkeit, also ich meine, es hat schon die Fähigkeit, aber wären wir da schon ein bisschen weiter fortgeschritten, hätte ich auch gesagt, ja super, dann nimm das Shure und bestell mir es doch direkt bei Amazon. Ich meine, klar, würde auch jetzt gehen, ne? Aber ich vertraue jetzt dem Ganzen noch nicht so weit, dass ich den meinen Browser steuern lasse mit meinem eingeloggten Amazon-Konto, wo eine Kreditkarte hinterlegt ist. So weit bin ich jetzt auch noch nicht, dass ich sage, ja mach einfach mal, ich gehe mal so lange aufs Klo. Soweit kommen wir aber bestimmt auch noch. Also in ein paar Jahren sind wir da safe, denke ich. Und wir Early Adopter sind da in weniger als ein paar Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube, die Leute finden es auch gar nicht so schlecht, praktisch so eine einfache Umgebung zu haben, an die man sich dann gewöhnt hat, anstatt so in dieses wilde Web zu gehen, wo jede Seite dann anders aussieht und du dich erstmal wieder orientieren musst. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es eine Tendenz zu so einem Wallet Garden ist, so wie ganz früher, ich weiß gar nicht, ob ihr alt genug seid, um das noch zu kennen, AOL, jetzt praktisch so ein AOL 2.0. So AOL hat ja auch die wichtigsten Sachen damals so angeboten, also du konntest da irgendwie chatten und hattest die Nachrichten und das Wetter und ein bisschen Shopping. Und nur für so ganz spezielle Sachen musstest du dann mal AOL verlassen und in dieses wilde Web rein und dich da neu orientieren. Das fühlte sich dann eigentlich auch immer so ein bisschen komisch an, weil das auf einmal alles ganz anders aussah und damals die Seiten ja auch noch nicht so toll waren. Und also ich sehe es zum Beispiel auch bei meinem Sohn, dass er durchaus gerne da mit seinen Freunden dann da in irgendwelchen Wallet-Garden-Plattformen da rumhängt, wo dann irgendwie ein paar kleine Spielchen sind, die können irgendwie eine Videokonferenz machen und chatten und sonst was. Viel mehr braucht er eigentlich nicht. Ne?
Ja, das ist spannend. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ein bisschen einen Cut machen. Nicht, dass es nicht super interessant und
ich hätte noch eine Frage, aber lass uns lieber weitergehen. Ja.
Ja, es ist so viel auch Inspiration dabei, wo mein Hirn gleich wieder anspringt und noch weitere Fragen stellen will. Aber worüber wir ja eigentlich auch sprechen wollten, lass uns das einmal, ich will jetzt nicht sagen abfrühstücken, als wäre es so eine kleine Nummer, weil es ist tatsächlich eine große Nummer. Aber lass uns da mal rüberspringen, nämlich zu dem Thema Grounding Pages. Wir haben das ja hier in dem Podcast auch schon aufgerollt vor einigen Folgen. Und über LinkedIn ist da ja gerade sehr viel los. Und wenn ich das mal eben zusammenfasse in meinen Worten, du darfst mich dann als Gründer und Herausgeber dieses Standards gerne korrigieren, ist es ja eigentlich der Versuch, einen einheitlichen Weg zu finden, um für LLMs und KI-Bots, die auf der Seite vorbeikommen, an einer Stelle, die wir selber steuern, Daten über unsere Entitäten oder einfacher ausgedrückt Businesses, Persönlichkeit, Produkte und so weiter bereitzustellen. Fasst es das ganz gut zusammen?
Ja, dies einheitlich würde ich nicht ganz so hart ausdrücken. Also der Standard bezieht sich jetzt weniger irgendwie auf einen technischen Standard, sondern eigentlich mehr so auf das gedankliche Framework, dass man sich klar macht, es geht bei LLMs um Entitäten und deren Nennung. Und wir haben einfach ganz praktisch und faktisch das Problem, dass das oft halluziniert wird oder falsche Eigenschaften genannt werden oder veraltete Eigenschaften genannt werden. Und so im letzten Jahr waren wir insgesamt, glaube ich, viel damit beschäftigt, überhaupt diese LLMs mal zu verstehen, wie diese Antworten überhaupt entstehen und was da alles passiert. Und um da mal so kurz einen Schritt zurückzugehen, du hast ja so zwei große Ebenen. Also das eine ist das reine Modellwissen, was halt aus dem Training kommt. Das ist oft halt schon veraltet. Also ich glaube, die letzten großen Modelltrainings waren irgendwie so Ende 2024, Anfang 2025. Also wenn du ChatGPT verbietest, die Suche zu nutzen, glaubt es noch, dass Olaf Scholz der Bundeskanzler ist, das kennt nicht den aktuellen Papst und glaubt, dass Xavi Alonso noch Bayer Leverkusen trainiert. Und das lösen die und das haben die halt im letzten Jahr wirklich extrem hochgefahren, indem die praktisch eine Live-Web-Suche machen. Das ist dann das sogenannte Grounding. Das ist dann ein externes System, was angeschlossen ist. Das führt praktisch diese Suche durch und liefert dem LLM dann schon so eine fertigen Antwort, die dann aber praktisch als Kontext genommen wird. Also du hast den Prompt vom Nutzer, die Interpretation vom LLM, was will denn der eigentlich von mir? Und dann noch den Kontext von irgendeiner API, die gesagt hat, ich habe dir aktuelle Infos gezogen und daraus wird dann die Antwort formuliert. Und auf dieses Modellwissen können wir halt sehr schwer Einfluss nehmen, also weil es kann jetzt echt lange dauern, bis das nächste Modell trainiert wird. Das kostet viele, viele Milliarden. Mhm. Wir wissen gar nicht, ob überhaupt noch mal ein Modell so trainiert wird, weil inzwischen das Web so voll mit KI-Inhalten ist, dass ja dann das System sich so ein bisschen mit seinem eigenen Output trainieren würde. Mal gucken, wie die das lösen. Aber wie gesagt, da Ursache, Wirkung, das irgendwie zusammenzukriegen, ist jetzt nicht die, also sollte man auch in die Richtung arbeiten, aber nicht, dass man da schnell Erkenntnisse kriegt. Wo man direkt eingreifen kann, ist eben dieses Grounding, diese Live-Web-Suche, was ja so ein bisschen auch SEO verwandt ist. Und da ist im Prinzip, wenn du Content bereitstellst, der ist, sobald der gecrawled ist, online verfügbar und kann im Prinzip beim Grounding gezogen werden. Und ich hatte gestern noch auf der groundingpage.com ich hatte noch so ein paar Lücken, dass ich für alle Entitätstypen mindestens mal eine Beispielseite habe. Und für Produkt fehlte mir zum Beispiel noch ein Artikel. Und habe gestern mal einen Artikel über die Haribo Goldbeeren geschrieben. Cool. Einfach um irgendein Produkt, was vielleicht auch dann international einigermaßen bekannt ist, dort zu haben, ohne jetzt gezielt für irgendjemanden Werbung zu machen. Passt aber auch zu Bonn, weil Haribo aus Bonn kommt. Aber egal. Jetzt gerade kurz vor der Show, ich habe es gerade bei LinkedIn noch gepostet hier, habe ich dann das einfach aus Spaß mal ausprobiert im Google AI-Mode gefragt, in wie vielen Ländern gibt es Haribo Goldbeeren? Und da war die Grounding-Page, die ich gestern geschrieben habe, schon die dritte Quelle.
Das ist krass.
Ja, und da sieht man, wie schnell es wirken kann. Und die Idee ist halt, dass man das halt wirklich sehr zitierfähig schreibt. Zitierfähig heißt nicht werblich. Dass es im Prinzip neutral geschrieben ist. Im Prinzip so die Regel pro Satz immer nur ein Fakt, nicht irgendwie fünf Fakten aufzählen. Das macht es zitierfähig. Natürlich so ein paar technische Sachen. Du kannst dann so Definition-Tags verwenden und die strukturierten Daten hinterlegen. Du kannst das natürlich auf verschiedenste Arten veröffentlichen. Also du musst das nicht Grounding Page nennen und das kannst du auch auf der About-Seite machen oder auf einer sonstigen Seite. Also im Prinzip ist jeder Wikipedia-Artikel ist eigentlich eine Grounding Page, rein faktisch. Weil der praktisch nach diesen Prämissen geschrieben ist. Und ich glaube, die größte Herausforderung, das ist eigentlich auch erstmal so das erste Ziel von diesem Projekt, Leute erstmal dazu zu bringen, dass sie sich mal Gedanken über ihre Entität machen, die das Unternehmen hat. Also ob das jetzt irgendwie die Brand ist, die Produkte ist, die Segmente, in denen die sich bewegen, vielleicht noch der Name des Geschäftsführers oder sonst was. Mhm. Und die Rolle von SEO ändert sich meiner Meinung nach in diesem Geo-AI-SEO, wie man es nennen will, Zeitalter, dass man praktisch zum Kurator von Entitäten werden, also Entitäten, die für das Unternehmen wichtig sind. Und du im Prinzip da eine maschinenlesbare Markenführung sicherstellst. Und da haben halt extrem viele Unternehmen heute eine Lücke. Also dass im Web eigentlich nirgendwo mal gut niedergeschrieben steht, was bieten die eigentlich überhaupt an und diese Entitäten, was macht die überhaupt aus? Ja. Das fällt Unternehmen unglaublich schwer oft. Also gerade so kleineren, die haben sich da vielleicht noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren mal das Branchenbuch auf München.de aufgebaut und da hatten wir im Vertrieb am Anfang das Problem, also die Leute wollten durchaus das Produkt kaufen, haben die sofort eingesehen, dass das irgendwie sinnvoll ist, aber du brauchst dann ja irgendwie so 2-3 Sätze im Branchenbucheintrag, wo mal kurz das Unternehmen beschrieben ist, das fiel denen unglaublich schwer, ne? Also dass der Friseur in der so und so Straße jetzt sagt, was macht den denn aus, außer dass der in der so und so Straße ist oder in dem Viertel, ne? Also ich bin halt ein Friseur, ne? Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Aufgabe, die man erledigen soll, dass man mal seine Entitäten identifiziert, die man eigentlich kuratieren möchte, dass man die mal vernünftig beschreibt. Ob du das dann irgendwie später Grounding Page oder About-Seite oder sonst was nennst, ist egal. Grounding Pages haben so ein bisschen die Idee, dass du so eine Art Mini-Wikipedia für die Entitäten deines Unternehmens schreibst. Womit eine About-Seite wahrscheinlich überfrachtet wäre, weil wir wissen halt auch, also damit es gezogen wird, sollte schon dann der Name der Entität, ob es jetzt Haribo Goldbeeren oder sonst was ist, im Titel stehen und das möglichst am Anfang des Textes einmal definiert sein. Das wird dann schwierig, wenn du eine Anzahl n Größe 1 an Entitäten kuratieren willst, dann wird die About-Seite halt schnell zu klein, zu wenig, da kannst du ja im Prinzip nur eine Entität richtig verarbeiten. Und deswegen dann eher die Idee, mach dafür gesonderte Seiten. Die kann man im Prinzip wie Wikipedia-Artikel untereinander verlinken auch. Also wenn dann eine andere Entität genannt wird, dann aus dem Fließtext verlinkst du wieder auf die. Und ich denke, die meisten Unternehmen kommen da wahrscheinlich irgendwie mit keine Ahnung, 5 bis 10 Entitäten aus, die wirklich so den Kern bilden. Gibt natürlich auch andere Fälle. Ich hatte letztens eine Anfrage von einer großen Drogeriekette in Deutschland. Die haben dann irgendwie 300 Filialen. Da ist natürlich jede Filiale eine einzelne Entität mit einzelnen Eigenschaften, Öffnungszeiten, haben die da irgendwie einen Fotoautomaten im Laden und sowas muss man da machen. Das trifft halt besonders, wie gesagt, kleinere Unternehmen, die merken, dass LLM die gar nicht kennt und da halluziniert. Es betrifft aber auch durchaus große Unternehmen, die haben nicht das Problem, dass es zu wenig Info im Netz über die gibt, die haben das Problem, dass es zu viel gibt und sehr viel davon veraltet ist und dass man das dann auch wieder korrigiert. Und wenn das natürlich auf deiner Seite veröffentlicht wird, hast du da auch eine höhere Autorität und gute Chancen, dass du gezogen wirst. Das kann ja sein, dass sich irgendwie deine Produkteigenschaften geändert hat, der Preis, die Verfügbarkeit, es gibt eine neue Generation. Oder jetzt, da hatte ich eine Anfrage, finde ich mega spannend. Da geht es um eine, also dass eine Entität umzieht. Das ist eine große Veranstaltung, die jetzt in eine andere Stadt zieht. Da ist natürlich die große Gefahr, dass es dann auf einmal so ein Entitätssplitting gibt. Also dass man sagt, das gibt es einmal irgendwie für Stadt A und für Stadt B und das sind im Modell 2 verschiedene Entitäten. Also wenn du das falsche Wording benutzt und zum Beispiel jetzt den Namen der Veranstaltung immer mit dem Ort zusammen nennen würdest, dann würde sich sehr schnell eine eigene Entität bilden, dass man sagt, das ist schon was anderes. Also so wie Cola und Cola Zero 2 Entitäten sind, muss man da aufpassen, dass da nicht so ein Splitting stattfindet. Genau überlegen halt, wie man in Pressemitteilungen und sonst was das Wording macht auf der Website. Und da kann zum Beispiel auch eine Grounding-Page das nochmal deutlich unterstützen, dass man sagt, da kann man ja im Prinzip auch die Historie hinschreiben der Veranstaltung und sagen, in den letzten Jahren war das zu dem Datum und an dem Ort, aber dass der Ort im Prinzip nur noch eine Eigenschaft ist wie das Datum, so was sich halt von Veranstaltung zu Veranstaltung ändern kann, aber nicht die Entität selbst verändert. Ne?
Ich würde einmal kurz mit reinwerfen für alle Hörer, für die Grounding Pages dieses ganze Prinzip noch neu sind, weil ich das oft gesehen habe auf LinkedIn, sowohl unter den Posts, die ich dazu verfasst habe, als auch manchmal unter deinen, dass Leute das verwechseln mit, also es ist ja eine Maßnahme, um Infos rauszugeben. Es ist keine Maßnahme, um Sichtbarkeit zu erzielen im Prinzip, oder?
Also
Also die Wahrscheinlichkeit, dass du genannt wirst, ist nicht unbedingt höher, nur weil du eine Grounding-Page hast. Also ich hatte den Eindruck, dass manchmal bei den Menschen in den Kommentaren der Eindruck entstanden ist, cool, ja, statt SEO mache ich jetzt die Grounding-Page und dann wissen die LLMs, wer ich bin und haben die richtigen Daten und dann erscheine ich da öfter in der Suche.
Also du willst erstmal sicherstellen, dass, also schon auch, dass du häufiger genannt wirst, weil wenn das LLM sich unsicher ist, also es gibt auch so einen Confidence-Score bei der Antworterstellung. Und wenn da einfach widersprüchliche Quellen sind oder wenig Quellen da sind, dann tauchst du als Entität in der Antwort einfach gar nicht auf. Da will sich dann so ein LLM nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also insofern wirst du schon häufiger genannt, du wirst praktisch stabiler genannt, du wirst wesentlich ausführlicher genannt, weil auf einmal das LLM auch sich sicher fühlt, da auch Details zu erzählen. Also das beste Beispiel ist das Projekt selbst, da Grounding Page. Also du kannst mit jedem LLM inzwischen, obwohl es das Projekt erst seit November gibt, diskutieren, was eine Grounding Page ist und wie sinnvoll das ist und wie man die aufsetzen soll. Da kriegst du super ausführliche Antworten, obwohl das ein komplett neues Konzept ist, aus 2 total generischen Wörtern zusammengesetzt. Dafür musst du die Infos bereitstellen. Was du nicht veränderst, ist natürlich deine Marktposition. Also wenn du da irgendwie ein kleiner lokaler Anbieter bist, dann wirst du da nicht irgendwie mit den deutschlandweiten Entitäten konkurrieren können. Oder wenn du irgendwie eine kleine Krankenversicherung bist, da wirst du dann nicht irgendwie in den Top-Antworten zu den besten Krankenversicherungen auftauchen. Das ist klar. Also deine Marktposition veränderst du nicht dadurch. Das musst du dir schon ganz normal auf dem üblichen Weg erarbeiten.
Aber kann man nicht sagen, weil ich meine da in deinem Beitrag das rausgelesen zu haben, dass so eine Grounding-Page schon dabei helfen kann, eben ganz klipp und klare Infos, also maschinenlesbare Infos bereitzustellen und die dafür sorgen können, dass die KI dich eher zitiert bei einem bestimmten Problem, weil die Entität halt genau auf dieses Problem oder genau auf diese Thematik so relevant ist für die KI, dass dementsprechend du eher zitiert wirst als vielleicht ein Mitbewerber, der eben keine Grounding Page oder generell keine guten faktenbasierten Seiten erstellt hat, damit die KI eben da die Informationen schön extrahieren kann. Kann man das so sagen, dass das eventuell auch langfristig dabei helfen kann?
Also es kann dabei helfen, also wenn es jetzt so ein nischiges Thema ist, wo es sonst nicht viele Infos gibt, dann hast du da beste Chancen. Wenn das natürlich irgendwie so ein großes Thema ist, also wie gesagt, nimm Krankenversicherung oder Bankkonto oder so, da gibt es natürlich genug Infos im Netz. Da kannst du vielleicht dann als Quelle auftauchen, so wie ich jetzt heute mit der neuen Grounding Page da zu den Haribo Goldbären. Da habe ich jetzt erstmal natürlich nicht so viel davon, dass ich dort als Quelle auftauche, weil auf die Quelle klickt auch keiner. Das war jetzt nur so eine Beispiel-Demo-Seite. Aber ich kann das natürlich nutzen, um praktisch wie so ein Spin-Doktor ein bisschen das Narrativ in meine Richtung zu drehen. Also ich hab da auch ganz gute Erfolge mit AI-Visibility-Tools. Dass, wenn man da irgendwie Fragen dann zustellt, dort die Grounding Page häufig zitiert wird in allen wichtigen LLMs. Und da kann man natürlich schon so ein bisschen beeinflussen und sagen, achte bei der Auswahl auf Punkt A, B, C, weil du weißt, dass das halt einen gewissen Anbieter in die Karten spielt. Oder, also ich habe da eine Liste von, ich glaube, 4 Beispiel-Tools genannt. Habe da zum Beispiel bewusst 3 europäische genommen, nur ein amerikanisches, weil ich natürlich da eher die europäischen Anbieter unterstützen möchte. Und der eine amerikanische, das ist so ein teures Tool, da weiß ich, das wird eh kaum jemand kaufen. Oder irgendwie, wenn du jetzt, also über ein Segment eine Grounding Page, du musst das ja nicht nur für Unternehmen machen, zum Beispiel über Gravel Bikes jetzt eine Grounding Page machen würdest, da würde ich natürlich reinschreiben, worauf sollte man bei der Auswahl achten. Und sagen wir mal, man wird das Interesse von einem deutschen Hersteller machen, dann würde man halt damit reinschreiben, bei der Auswahl ist es schon wichtig, darauf zu achten, dass der Hersteller irgendwie aus Deutschland kommt und idealerweise vielleicht dann irgendwie auch in Filialen zu kaufen ist, dass wenn du mal einen Garantiefall hast, was kaputt ist, das nicht irgendwie in so einem riesen Karton umständlich für 100 Euro verschicken musst, sondern irgendwo zu einer Werkstatt bringen kannst. Weil gerade in dem Bereich haben die oft das Problem und das löst dann, oder wollen Grounding Pages auch lösen, das Problem. Sehr häufig sind diese Suchanfragen, die im Hintergrund stattfinden, auf Englisch, weil das ist die Systemsprache und da gibt es gerade in Nischen halt auch viel, viel mehr Content. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel Gravelbike. Dann kommen da oft Testberichte, wenn man auf Englisch sucht, von irgendwelchen englischen Fahrradmagazinen. Die haben dann aber eher halt irgendwie aus dem englischen oder amerikanischen Markt Anbieter getestet, die dort verfügbar sind. Und zum Beispiel in Deutschland gibt's den Hersteller Rose, der eigentlich da recht weit vorne mit bei den Gravelbikes dabei ist, aus Bocholt, Westfalen. Der bietet aber halt nicht in England oder in den USA seine Fahrräder an. Das heißt, ein englischsprachiges Magazin hat ziemlich sicher niemals ein Rose-Bike getestet und du bist dann einfach nicht dabei. Ne? Und deswegen würde ich Grounding Pages halt auch immer zweisprachig machen, weil ich dann gute Chancen habe, auch bei den englischsprachigen Suchen gezogen zu werden. Und auch heute das Beispiel, also könnt ihr euch bei LinkedIn mal anschauen, den Screenshot. Ich hatte auf Deutsch gepromptet im AI-Mode von Google, irgendwie in wie vielen Ländern gibt es denn hier die Haribo Goldbären? Und da wurde die englischsprachige Grounding Page von mir gezogen, ne? Nicht die deutsche.
Weil es im Hintergrund wahrscheinlich englisch verarbeitet wird.
Ja, genau.
Wie würdest du das denn in der Praxis, wenn ich da kurz rein darf, wie würdest du denn in der Praxis sagen, dass man das zweisprachig macht? Macht man einfach 2 Grounding Pages und eins heißt dann WP Ninjas Grounding Page Deutsch und eins heißt WP Ninjas Grounding Page Englisch, oder muss man die gar nicht anders benennen, oder wie würdest du da vorgehen?
Also du hast natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich hänge bei der Deutschen einfach noch ein Verzeichnis .de dran hinten. Kannst du auch irgendwie vorne dranhängen oder packst es in Dateinamen rein. Das ist eigentlich ziemlich egal. Sollten halt nur irgendwie einen unterschiedlichen Pfad haben. Und machst dann halt, was man aus dem SEO-Bereich kennt, so ein Ahreflang-Tag dran, dass man sagt, das ist jetzt die Version für die Sprache. Und es gibt aber auch noch eine Version für die Sprache. Also auf meiner Demo-Seite habe ich es in zwei Sprachen, aber theoretisch könnte man ja auch noch mehr machen, wenn man in mehreren Märkten unterwegs ist. Und außerdem gibt es dann so ein X-Default. Also wenn keine der Sprachen irgendwie da ist, dann nimm die englische Seite oder so. Ne? Dass man das damit dann auflöst, und dann hat man auch keinen Duplicate-Content. Und wie gesagt, in den meisten Fällen hat man ja eine überschaubare Anzahl an Entitäten wahrscheinlich, sodass auch die Pflege und Übersetzung ein überschaubarer Aufwand ist. Und heute mit LLMs ist das ja auch nicht mehr das Grundstück. Also jetzt zum Beispiel die englischsprachige Goldbeeren-Seite, die habe ich nicht selbst übersetzt, also das habe ich schon gestern dann Claude machen lassen. Ne?
Ja, so muss man das ja auch heutzutage machen, sonst ist man uncool.
Ja, es ist gut genug, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich habe auch meine Grounding Pages alle basierend auf dem Standard von Claude bauen lassen. Ich habe Claude einfach die Seite von dir crawlen lassen. Daraus dann ihm gesagt, er soll mir einen Plan erstellen, wie das Ganze umgesetzt wird. Den habe ich geprüft und habe ihm daraus gesagt, mach ein Skill draus. Und als du mit der nächsten Version 1.5 dann rausgekommen bist, habe ich ihm gesagt, ja, crawl die neu, vergleich die Differenzen und baue das mit ein. Und jetzt habe ich einfach ein Skill, dass immer, wenn ich eine Entität irgendwie einbauen will, dass ich einfach sage, erstelle eine Grounding Page für XY, der crawlt meine Seite, die dann für die Marke ist oder für mich persönlich oder whatever, nimmt den Skill mit dem Wissen von deiner Seite und baut mir das ein. Und bisher habe ich da noch nicht einen Fehler drin gefunden. Das ist das gleichzeitig Schöne und Grauenhafte.
Ich habe gestern wirklich Stunden damit verbracht. Auf der Seite gibt es ja auch so eine Ontologie für Entitätsklassen praktisch. Also, dass man sagt, Person ist halt schon nochmal was anderes als Place oder Product, Idee, Konzept und so weiter und so fort. Also insgesamt habe ich da im Prinzip 18 Entitätsklassen definiert, die wahrscheinlich so die meisten Fälle abdecken werden. Und gestern bin ich dann wirklich dazu übergegangen und habe in Claude für jede Entitätsklasse dann nochmal einen eigenen Skill gemacht, weil du natürlich ein bisschen andere strukturierte Daten da benutzt und auch so Sachen festlegst, weil der sonst schnell mal abdriftet, wenn du zum Beispiel jetzt über ein Produkt schreibst, dass dann wirklich 95% des Textes wirklich über das Produkt ist und nicht über die Firma. Also solche Feinheiten, dass man da wirklich die Guardrails hat, zu sagen, konzentriere sich jetzt wirklich drauf und achte auf das und das. Und wo sind die Abgrenzungen? Die sind dann so je nach Klasse noch mal ein bisschen unterschiedlich. Cool. Und habe dann gestern damit Claude Hilfe dann also A, die 18 Skills definiert und dann beispielhaft für jede Klasse 1-2 Beispielseiten erstellt, was dann aber schnell geht, wenn einmal die Skills da sind.
Ja, cool. Das ist natürlich eine super Info an alle, die das auch so vorhaben zu machen. Kleiner Hinweis noch aus meiner eigenen Erfahrung die letzten Tage. Wenn du natürlich 18 Skills hast, die werden bei jedem Mal direkt im Kontext geladen.
Das geht dann sehr schnell. Das ist mehrstufig. Ne? Also es gibt einen übergeordneten und der sagt dann, welche 18 es gibt und je nachdem, was die Aufgabe ist, zieht er sich dann immer nur den einen. Also das merkt ich auch schnell, das wird viel zu lang.
Ja, darauf wollte ich hinaus, dass du da nochmal, falls du das ordentlich gemacht hast, was ich schon dachte, dass du das nochmal klar sagst, sonst ist nämlich der Kontext gleich voll, das geht rasend schnell. Das heißt grundsätzlich, um das Thema ein bisschen zuzumachen, Yannick hat nämlich noch eine coole Frage, die mich auch sehr brennend interessiert, die wir zum Abschluss gleich noch stellen werden. Es geht also gar nicht so sehr auch bei der Landingpage, bei dem Grounding-Page-Standard darum, dass man genau 1:1 dem Standard folgt, sondern es geht vielmehr dir auch darum, dass man über dieses Entitätenprinzip nachdenkt. Und es ist auch nicht so relevant, ob man das Ding jetzt Grounding Page nennt oder ob das, wie du gesagt hast, über, ich nehme mein Beispiel, WP Ninjas nennt oder über Jonas Tietgen.
Auf Faktenseite.
Ja. Genau, es geht vielmehr darum, dass man diese Ansätze, die in dem Standard drin sind, die ja dafür da sind und die sich daraus ergeben, wie diese Bots Seiten lesen, wie zum Beispiel, ne, so die ersten 10-20% einer Seite werden häufiger gelesen als die mittleren 20-80%. Deshalb ist am Anfang ja auch direkt der Name der Entität, eine Definition mit drin, wie du es ja auch schon genannt hast. Das heißt, darum geht es viel mehr als darum, 1:1 genau dem zu folgen, wie dieser Standard ist, korrekt?
Ja, du kannst es auch Herbert nennen oder sonst wie, das ist wirklich völlig egal. Also dieser Begriff Standard ist, glaube ich, von manchen falsch verstanden worden. Vielleicht habe ich es auch zu schlecht kommuniziert, kann durchaus sein. Gemeint ist wirklich eher der grundsätzliche Ansatz, zitierfähige und sehr faktendichte Sachen zu schreiben mit halt dem Angebot, dass man sowas mal ja praktisch vorturnt und überlegt, wie könnte man das dann irgendwie sehr gut umsetzen. Aber das heißt nicht, dass man es 1:1 so umsetzen muss. Also wenn einer sagt, irgendwie, ich möchte aber gern da noch irgendwie ein Bild reinmachen oder es anders nennen oder auf einer vorhandenen About-Seite machen, dann ist das auch alles fein. Und ich bin auch ein großer Fan davon, wenn durchaus da auch ein bisschen rumprobiert wird. Also das war ja schon immer die Stärke eigentlich so der SEO-Bubble, dass man da viel testet und ausprobiert und Informationen austauscht und sehe das so ein bisschen wie die Evolution. Also wenn es jetzt irgendwie ein paar Mutationen von dem Konzept gibt, dann kann man sehen, so Survival of the Fittest, was irgendwie gut funktioniert, was am besten funktioniert, was vielleicht dann nicht funktioniert, um dann so die Grenzen und festzustellen und da können wir alle nur lernen und ich freue mich da mal über Austausch und es ist ja eh ein lizenzfreies, kostenloses Angebot, was einfach mal versucht, das auszuprobieren und dass ich die Infos auch teile, wie es dann irgendwie abschneidet und funktioniert. Da ist jeder frei, was er davon annimmt oder nicht.
Was ich sehr gut finde bei dem Standard oder fand bei dem Standard, das habe ich auch in einem LinkedIn-Beitrag kommentiert, wo da sehr viele, was heißt sehr viele, aber ein paar kritisiert haben, ne, was so dahinter steckt. Dann dachte ich, ich kommentiere mal, was ich daran gut fand, weil ich finde gut, allein schon aus Marketing-Sicht sich nochmal Gedanken zu machen, das hattest du eingangs auch schon gesagt, das ist ja auch ein Hintergedanke da gewesen, dass man sich nochmal klar macht, für was steht denn meine eigene Entität, ne, für was steht beispielsweise meine Marke. Ja. Was möchte ich, was biete ich an? Oder meine Person zum Beispiel. Was biete ich an? Was biete ich aber auch nicht an? Was zeichnet mich aus? Aber wo grenze ich mich auch wirklich ab? Ne? Das ist dieser Part, wo man sagt, das ist XY nicht. Ne? Und dann nochmal auch der KI oder den LLMs mitgeben, ey, diese Entität steht für das, aber diese Entität steht auch für das eben nicht. Also explizit, das und das bedienen wir nicht oder das und das können wir beispielsweise nicht, um eben auch noch den richtigen, wie sagt man, Bedeutungskontext mitzugeben oder Bedeutungsrahmen mitzugeben, um dann eben auch genannt zu werden, genau bei den Anforderungen für das wir oder für die wir eigentlich die richtige Lösung haben oder die richtige Dienstleistung haben. Und das finde ich nämlich auch die Stärke von den Grounding Pages oder von diesem Framework oder Standard, sich allein schon erstmal ganz klar Gedanken zu machen, wozu bin ich da und wozu bin ich eben vielleicht auch nicht da. Und das hat mir auch nochmal geholfen, meine Positionierung eben nochmal ganz klar und scharf zu formulieren. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe das sehr, sehr bei mir selbst auch gemerkt und auch dann bei meinen Kundenprojekten, weil es dann eben in den Diskurs ging. Ja, jetzt macht euch nochmal Gedanken, für was steht denn ihr eigentlich und für was steht ihr nicht? Und dann kam ein Kunde, der hat zu mir gesagt, boah, Yannick, voll geil, weil das hat uns jahrelang gefehlt, dass wir mal nochmal ganz klipp und klar uns Gedanken machen, wozu wir eigentlich auch nicht da sind und welche Zielgruppe wir vielleicht auch nicht adressieren wollen. Das finde ich einen ganz, ganz starken Punkt bei den Grounding Pages.
Und genau da bilden sich dann halt die Kanten, die dann letztlich auch in so einem Vektorraum halt wichtig sind, dass diese Kanten da sind, um ganz klar zu sagen, das kann ich jetzt genau identifizieren und das ist nicht, da ist die Abgrenzung, das wäre dann wieder ein anderer Vektor. Ich glaube, es ist viel gewonnen, wenn man sich allein diese Gedanken mal macht und das irgendwie im Web kommuniziert, wie immer man das denn nennen will.
Ich würde mir an der Stelle mal erlauben, das Thema abzuschließen und zwar mit den Worten auch mal mit einem Danke, dass du diese voll. Pionierarbeit leistest, weil ich habe auch mitgekriegt über LinkedIn, es kam ja auch viel Kritik und ich meine, Kritik an sich ist nicht schlecht. Ich bin immer pro Kritik und ich glaube, du auch. Du hast ja auch Teile der Kritik dann mit aufgenommen, die sinnvoll war. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dann teilweise ich nenne sie mal destruktive Kritik kommt und keine konstruktive Kritik bei jemandem, der einfach, und das sagst du ja, diese Macht der SEO-Bubble nutzt, etwas auszuprobieren. Du hast ja auch, soweit ich weiß, nie den Claim gehabt, mach das, sonst rankst du nicht, oder wenn du das nicht machst, bist du ein Idiot, sondern du hast ja einfach was gemacht, von dem du denkst, dass es Sinn macht, um es auch auszuprobieren, und deshalb, ich finde das eine tolle Idee. Wie gut es funktioniert, sehen wir aktuell. Du teilst ja auch immer wieder Beispiele. Ob das jetzt in 5 Jahren noch gut ist, werden wir ja sehen, aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Der Anspruch ist, wie du sagst, die Leute mal wieder zum Denken zu bringen, zurück zu den Entität, wer bin ich nicht. Und deshalb hier von mir, ich persönlich finde das nämlich ein cooles Prinzip und ich finde es gut, dass Leute sich auch trauen, was Neues zu machen, und die kriegen dann aber immer ab. Also deswegen will ich da auch einmal die positive Seite hingeben. Also es gibt auch viele Leute, Yannick, glaube ich, inklusive, die das gut Definitiv. Finden, dass du das machst. Und man muss sich ja auch erstmal trauen, damit rauszugehen. Du hättest es ja auch für dich behalten können. Du hättest ja auch sagen können, ich habe da so eine Idee, ich mache das mal für mich, ich mache das für meine Kunden, aber ich poste da nicht drüber, ich teile das nicht und dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil, wenn es gut funktioniert. Nee, du teilst es. Und das ist, finde ich, etwas, wo man auch, wenn man kommentiert, selbst wenn man Kritik hat, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass sich jemand traut, etwas Neues zu probieren, das auch zu teilen und selbst wenn es Erfolg hat, es weiterzuteilen und nicht dazu sagen, so, ja, ich höre auf, darüber zu reden, weil ich will den Vorteil für mich. Und das einfach an alle draußen, die destruktiv kommentieren, kommentiert doch konstruktiv, gern mit Kritik, denke ich, da bist du ja auch offen für, so wie das klang in den Kommentaren. Aber deswegen, lass uns den Sack für das Thema zumachen, aber mit einem positiven Gedanken, nämlich, dass es viele Leute gibt, die es sehr, sehr gut finden, dass du es gemacht hast. Ich denke, das kann man so sagen.
Vielleicht Amen. Ganz kurz abschließend dazu. Also es ist auch schon wertvoll, da dieses Feedback zu kriegen. Also ich habe inzwischen sehr umfangreiche FAQs gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das war vielleicht noch nicht gut genug kommuniziert oder das ist schnell missverständlich. Aber das kann man dann ja, also man kann es dann auch Einwandsbehandlungen nennen, alles im FAQ aufgreifen und dann einfach ja. nochmal klarstellen. Also insofern hilft es auch da zum Schärfen, also was ist es, was ist es nicht. Auch da ist das dann hilfreich und das in FAQs dann mal sauber runterzuschreiben.
Finde ich gut, sehr gut.
Ja, Yannick, dann bring doch zum Abschluss noch deine Frage. Genau. Wir müssen es auch gar nicht ausarten lassen. Wir sind jetzt bei schon fast einer Stunde, also beantworte gerne so ausführlich oder kurz, wie du magst.
Ja, aber ich glaube, also es ist eine Frage, die ich immer wieder hingeworfen bekommen habe, auch von Kunden, von anderen, die sich mit SEO beschäftigen. Ich meine es auch irgendwo mal in irgendeinem Kommentarfeld gelesen zu haben, weiß nicht, ob Spotify oder LinkedIn war, aber jetzt mal an den Profi, ne, also den Experten, der sich wirklich seit Monaten Tag ein, Tag aus nur damit beschäftigt, lieber Hans, wenn es jetzt darum geht, eine Geostrategie zu entwickeln, was sind für dich im Rahmen der Geostrategie, egal ob das jetzt Ratgeber sind, E-Commerce, was sind für dich die 3 wichtigsten Maßnahmen, wo du jetzt aktuell der Meinung bist, das gehört unbedingt in eine Geostrategie, egal ob wir das jetzt Geo nennen wollen, AI-Search oder wie auch immer, 3 Punkte, die unbedingt da reingehören für dich, außer dem normalen SEO, das man sowieso schon immer gemacht hat.
Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was für eine Strategie man fährt. Also ich unterscheide da so 4 Grundstrategien, je nachdem auch wie aktiv oder passiv du bist. Also wenn du komplett passiv bist, dann machst du einfach gar nichts, gehst nicht drauf ein, sagst irgendwie, ich mache so weiter wie bisher, ist wahrscheinlich nicht die beste Strategie.
Auch gut.
Aber ja. Eine Option, und sind wir ehrlich, wahrscheinlich werden sich mindestens 90% genauso verhalten, der Websites. Es ist halte ich für eine realistische Prognose. Das zweite Möglichkeit ist, dass du aktiv dagegen vorgehst. Also sieht man ja Fälle, dass es da schon irgendwie Gerichtsprozesse gibt, Beschwerden bei der EU. Kannst irgendwie im Netz rumpöbeln und Google beschimpfen. Weil es ist ja schon so ein bisschen das Training der LLMs so mit der größte Content-Klau aller Zeiten. Und also irgendwas hat die Content-Industrie da mächtig falsch gemacht. Also wenn du siehst, da werden gerade pro Jahr mehrere 100 Milliarden ausgegeben in diese Modelle, nur von den führenden amerikanischen Unternehmen. Aber das Geld fließt komplett irgendwie in Rechenzentren, Hardware, Energie. Da ist Geld ohne Ende. Content? Gar nichts. Nullinger, nichts. Obwohl das ja eigentlich der wertvollste Stoff da in bei der ganzen Sache ist. Also da haben wir es irgendwie nicht wirklich hingekriegt, uns einigermaßen zu verkaufen. Insofern ist so eine Blockadestrategie jetzt auch nicht doof. zu sagen, ich gehe da irgendwie aktiv gegen vor und versuche da vielleicht irgendwie einen Fair Use herzustellen. Das Problem ist halt, dass das einfach so viele einzelne Akteure sind, dass die wahrscheinlich nie eine gemeinsame Aktion hinkriegen. Und einer ist dann immer so der sagt, ja, sperrt ihr alle mal und dann bin ich noch in der Antwort. Aber das ist nicht verkehrt, das zu machen. Und Google reagiert oft auch auf so Kritik. Die wollen natürlich auch gute Presse. Mhm. Die dritte Möglichkeit ist im Prinzip, ich passe mich diesem System an. Also, dass ich anfange, für diese Formate zu optimieren. Ob das jetzt AI-Overviews sind oder LLM-Antworten. Da würden Grounding Pages zum Beispiel dann eigentlich einzahlen in sowas. Und die vierte Möglichkeit ist im Prinzip eine Umgehungsstrategie, dass ich sage, okay, ich habe das verstanden, dass ich da auch keine Klicks aus dem System kriege. Für manche Geschäftsmodelle mag das okay sein, nur genannt zu werden, für meins nicht. Und ich muss jetzt sehen, irgendwie, dass ich meinen Traffic anders kriege, irgendwie über eine App, über Newsletter, über Social Media, was auch immer, die Kundenbindung stärker und unabhängiger von diesem System werde als in der Vergangenheit. Das Schöne ist, man kann auch mehrere von diesen Strategien parallel verfolgen. Also ich kann versuchen, das zu umgehen, gleichzeitig gegen Google schimpfen und für das, was ich habe, das irgendwie adaptieren. Also man muss sich nicht für eins entscheiden. Aber abhängig davon, welchen dieser Strategien du verfolgst, gibt es natürlich dann andere sinnvolle und wirkungsvolle Maßnahmen. Wenn wir es jetzt mal auf die dritte konzentrieren, also dass man mitspielt in diesem System, ist natürlich nach wie vor irgendwie SEO bleibt das meiste da Grundlage, also dass du gut indexierbar bist, das ist eigentlich die Voraussetzung, dass überhaupt dein Content dort eine Rolle spielt. Also gut crawlbar, indexierbar, die üblichen Optimierungen, dass du halt bei der Suche dann auch relativ weit oben erscheinst, dass das Keyword im Title ist, in der Überschrift, die Geschichten. Und was dann wirklich eben neu ist die Zitierfähigkeit. Also was eine Grounding Page schon auch extrem versucht umzusetzen, aber auch bei bestehendem Content, dass man nochmal darauf achtet, wie kann ich denn möglichst zitierfähig machen? Also dass du eher so entweder Fragen, Antworten direkt hast oder die Sätze halt auch nicht zu stark verschachtelt, eher faktenreich, eher nur ein Fakt pro Satz, dass jeder Satz ohne Kontext zu verstehen ist, also dass das nicht irgendwie auf drei Absätze vorher referenziert und ohne den Absatz kann man den unteren nicht verstehen. Das ist da natürlich dann sehr hilfreich, um zitiert zu werden. Und Grounding Page ist jetzt eine Maßnahme, die man eher auf der eigenen Website umsetzt. Natürlich sollte man dann auch versuchen, auf bei Dritten irgendwie passende Zitierungen unterzubringen. Also wer es schafft, der ist natürlich eine Wikipedia-Seite toll, aber ich kann natürlich auch so dann, also was früher so ein bisschen links waren, sind jetzt die Zitierungen. Man kann recht gut analysieren, wo man auch noch semantische Schwächen hat, also wo man vielleicht auch negativ geframed wird. Also wenn die meisten guten AI-Visibility-Tools geben dir auch so einen Sentiment-Score zurück und du siehst, wo habe ich vielleicht negative Erwähnungen oder mit negativen Ausdrücken und kannst dann auch anzeigen lassen, was sind das denn für Ausdrücke. Und da kann man, also das ist dann schon fast so ein bisschen wie PR, natürlich gezielt dagegen arbeiten und im Netz stärker darauf achten, wenn es denn den Fakten entspricht. So Moment mal, wir sind auch irgendwie familienfreundlich, kindertauglich, gesund, keine Ahnung was für Narrativ du dort dann stärken möchtest. Aber dafür braucht es dann halt irgendwie auch ein paar Zitierungen im Netz, die das bestätigen. Weil am Ende, wie gesagt, wird ein LLM das nur sagen, wenn es dann einen gewissen Confidence-Score erreicht und den erreicht es, wenn idealerweise 4-5 Quellen das bestätigen.
Ich muss erstmal kurz durchatmen, um das alles zu verarbeiten. Ich muss wahrscheinlich auch die Folge selber mal wieder anhören, ne, wie die meisten unserer Gastfolgen. Da muss man selber nochmal reinhören. Ich glaube, wir machen damit den Sack zu. Also lass uns da gar nicht noch viel weiter rein, sonst sind wir nämlich morgen noch dabei, hier zu quatschen. Aber, boah, ja, ich muss nachher gleich mal ganz viele Ideen aufschreiben, merke ich gerade. an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Hans, dass du die Zeit genommen hast, dass du all das teilst, dass du diesen Standard und diese Idee ins Leben gerufen hast. Und also mir hat es richtig viel Spaß gemacht und viel gebracht, auch selber, hier mit dir zu quatschen. Vielen Dank.
Ich danke euch und auch nochmal ganz großes Danke, dass ihr mein WordPress gerettet habt. Bin ich euch echt sehr
dankbar. Ja, gerne. War keine große Sache. War nur ChatGPT ein bisschen oder Claude oder wer auch immer geholfen hat, war ein bisschen vorschnell.
Ja. Nice. Ja, auch von mir, Hans, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Ich meine, wir haben jetzt den Podcast, Jonas, ich glaube seit ziemlich genau 4 Jahren.
Februar
2022.
Boah, Junge, 2022. Okay.
Ja, und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, den Hans einzuladen, nachdem wir ihn bestimmt schon mehr als 4 Jahre auf LinkedIn aktiv verfolgen.
Ja, und bestimmt auch schon mehr als einmal erwähnt haben hier im Podcast.
Ja,
ne?
Bestimmt. Ja, locker, locker. Ja, und ich hab dich, Hans, auch in vielen anderen Podcasts schon gehört zu dem Thema. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du auch mal bei uns vorbeigeschaut hast und da jetzt irgendwie, auch wenn du dich vielleicht das ein oder andere Mal wiederholen musstest, freut es mich ungemein, dass du dir die Zeit genommen hast, da uns nochmal unsere Fragen zu beantworten und durchzugehen.
Sehr gerne.
Und vielleicht auch nochmal in der Zukunft irgendwann mal, wenn sich mal was was ändert. Neue Erkenntnisse, vielleicht hast du auch selber noch Tests, die du teilen darfst und teilen kannst. Das wäre super spannend. Vielleicht hören wir uns ja auch in der Zukunft nochmal.
Würde mich freuen.
Hans, wo sollen dir denn unsere Zuhörer folgen, wenn sie wollen? Ich nehme mal stark an auf LinkedIn in erster Linie, oder?
Genau, das ist, glaube ich, das Einfachste.
Alles klar. Verlinken wir natürlich in den Shownotes, ist ja klar.
Klar.
Super, dann machen wir den Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer abonniert natürlich diesen Podcast, teilt diese spannende Folge, zeigt ein bisschen Liebe für Hans, viel Liebe mit 5-Sternen-Bewertungen für unseren
Bewertungen
Podcast.
Bewertungen gehen an Hans direkt. Ganz viel.
Ja, an dieser Stelle danke fürs Zuhören und wir sagen alle drei einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.